Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt, den wir uns in der heutigen Predigt angucken wollen, der steht im Markus-Evangelium. Wir machen also weiter in unserer Reihe. Und zwar heute Markus Kapitel 11, die Verse 27 bis Kapitel 12, Vers 12. Markus Kapitel 11, Vers 27 bis Kapitel 12, Vers 12. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, also Jesus mit seinen Jüngern. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen vom Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs empfange. Die aber ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und wiederum sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den steinigten sie, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn entehrt fort. Und er sandte wiederum einen anderen, den töteten sie, und noch viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Nun hatte er noch einen einzigen Sohn, seinen Geliebten, den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sprach: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am Freitag vor 70 Jahren endete hier in Europa der Zweite Weltkrieg. 12 Jahre vorher waren die Nationalsozialisten angetreten mit dem Anspruch, alles besser zu machen als alle vorher. 12 Jahre lang dauerte dann ihre furchtbare Schreckensherrschaft. An deren Ende sollte ursprünglich mal ein 1000-jähriges Reich stehen, dem es allen, die dort lebten, gut gehen sollte. Auf dem Weg dorthin wurden Millionen von Juden einfach grausam umgebracht, Christen verfolgt und junge Männer an der Front verheizt. Aber dann, vor ziemlich genau 70 Jahren, war dieses Reich am Ende. Wie reagierten die Obersten dieses Reiches darauf? Die meisten von ihnen brachten sich um, denn ihr Lebenstraum, der war zerstört worden. Das Reich, an das sie geglaubt hatten, für das sie alles gegeben hatten, das stand kurz vor dem Zusammenbruch. Aus ihrer Sicht hatte es keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Egal, ob Menschen in der Geschichte eine zutiefst menschen- und gottverachtende Politik betrieben haben, so wie die Nationalsozialisten, oder ob es vielleicht sogar gerechte und gute Herrscher waren, es gab für sie alle nie eine schlimmere Nachricht als: Dein Reich bzw. euer Reich wird euch weggenommen werden und wird jetzt anderen übergeben werden. Genau das ist die Botschaft, die hier Jesus heute für die Leiter des Volkes Gottes hat. Eine Botschaft, die an die Pharisäer und die Sadduzäer, an die Schriftgelehrten und Priester richtet. Glaubt ihr mir nicht? Dann werdet ihr im Reich Gottes keinen Platz mehr haben. Eure Herrschaft wird wegen eurem Unglauben ein Ende haben. Und es gibt andere, die diese Herrschaft übernehmen werden. Und der Grund für diese Drohung, die Jesus gegen sie ausspricht, für diese Gerichtsankündigung, war das völlige Versagen dieser Menschen. Ihre Aufgabe war es gewesen, das Volk Gottes zu Gott zu führen, aber genau das taten sie nicht. Und so wollen wir uns den heutigen Abschnitt unter dem Thema angucken, wer glaubt, der bleibt. Und ich habe heute Morgen 4 Punkte. Erstens, Unglaube im Reich Gottes, ein Problem zur Zeit von Jesus. Das ist Kapitel 11, die Verse 27 bis 33. Punkt 2, Unglaube im Reich Gottes, ein Problem, das es schon immer gab. Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Dann Unglaube im Reich Gottes, ein Problem, das schlimme Folgen hat. Kapitel 12, Vers 9. Und viertens, Glaube im Reich Gottes, der Eckstein macht den Unterschied. Das ist Kapitel 12, die Verse 10 bis 12. Wir wollen beginnen mit dem ersten Punkt. Unglaube im Reich Gottes, ein Problem zur Zeit von Jesus. Das ist Kapitel 11, die Verse 27 bis 33. Die Frage ist ja, was war das Problem der jüdischen Führer? Warum haben sie Jesus so sehr gehasst? Und warum war Jesus ihnen gegenüber so unglaublich kritisch? In Markus 11 und dann auch Markus 12 lernen wir, dass es hauptsächlich drei Ursachen hatte. Das erste Problem war die Fruchtlosigkeit der Juden. Werdet euch vielleicht erinnern, dass kurz vor der Begebenheit, die wir heute gelesen haben, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Auf dem Weg nach Jerusalem sah er einen Feigenbaum und fand keine Frucht an ihm und verfluchte ihn. Und als sie dann am Abend wieder zurück waren, auf dem Weg aus Jerusalem heraus, kamen sie wieder an diesem Feigenbaum vorbei und der Feigenbaum war verdorrt. Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Wir lesen das in Markus Kapitel 11, Vers 21. Und Jesus macht das deutlich, dass dieser Feigenbaum für Israel steht. Genau wie der Feigenbaum keine Frucht bringt, so bringt Israel keine geistliche Frucht im Tempel. Und so sehen wir in Markus Kapitel 11, dass das Problem Israels seine Fruchtlosigkeit war. Das zweite Problem war der Unglaube. Das hängt eng zusammen mit der Fruchtlosigkeit. Und Unglaube ist das, was in den Versen 27 bis 33 von Kapitel 11 beschrieben wird. Das, was wir heute gelesen haben. Es ist so, dass die Obersten der Juden zu Jesus kommen, als er gerade im Tempel war und dort die Leute gelehrt hat. Und sie haben eine Frage für ihn. Sie fragen ihn, in welcher Vollmacht tust du das, was du da tust? Oder wer hat dir Vollmacht gegeben, das zu tun? Das ist Vers 28. Ich meine, wir wissen alle aus den ersten 11 Kapiteln des Markus-Evangeliums, Jesus hatte Menschen geheilt, er hatte Dinge gelehrt, er hatte Wunder getan, er hatte sich zuletzt als König in Jerusalem feiern lassen und er hatte die Händler aus dem Tempel vertrieben. Die Frage ist natürlich, darf er das überhaupt? Das ist eine berechtigte Frage. Stellt euch vor, ihr seid heute Morgen mit dem Auto zum Gottesdienst gefahren und auf irgendeiner Kreuzung, wo ihr lang gefahren seid, stand plötzlich ein Mann. Und er hat gesagt, nein, ihr dürft hier nicht durchfahren, erstmal dürfen die hier langfahren und ihr müsst noch ein bisschen warten und dann dürfen die fahren. Und erst nach 5 Minuten hat er dann gesagt, ihr dürft hier durchfahren. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Mann war ein Polizist. Wenn er ein Polizist war, dann hatte er das Recht dazu, euch zu sagen, ihr müsst hier anhalten und erstmal die anderen vorlassen. Denn er hat Vollmacht bzw. Autorität vom Staat bekommen, den Straßenverkehr zu regeln. Er darf das, weil eine höhere Instanz gesagt hat, du darfst das, du hast das Recht dazu und du hast die Aufgabe, das zu tun. Zweite Möglichkeit, da stand einfach irgendein Mann, wollte sich einen Spaß machen, wollte euch ein bisschen ärgern, keine Ahnung wieso. Aber dann ist es so, ihr hättet nicht auf ihn hören müssen. Ihr hättet ihn nicht gerade über den Haufen fahren sollen, aber ihr hättet einfach an ihm vorbeifahren dürfen. Weil dieser Mann hat etwas getan, wozu er keine Vollmacht, keine Autorität hatte. Und genauso ist es hier bei Jesus. Die Frage war, darf Jesus das alles, was er hier tut? Hat er Vollmacht oder hat er keine? Bei Jesus war es so, dass er diese Vollmacht hatte. Und das Problem war auch nicht, dass die Juden nicht wussten, dass er diese Vollmacht hatte, beziehungsweise dass er behauptete, diese Vollmacht zu haben. Jesus selbst hatte oft genug gesagt, ich komme vom Vater, ich bin von Gott gesandt, ich bin der Messias, ich habe Autorität, weil ich Gottes Sohn bin, weil ich von Gott komme. Und das Problem war auch nicht, dass die Juden das nicht wussten, sondern das Problem war, dass die Juden das nicht wahrhaben wollten. Und deswegen stellen sie ihm auch nicht die Frage in Vers 28, in welcher Vollmacht er das tut, um herauszufinden, in welcher Vollmacht er das denn tut, sondern um ihm aufs Glatteis zu führen. Das ist keine ernst gemeinte Frage, es ist eine Fangfrage. Und Jesus durchschaut das natürlich. Und deswegen bekommen die Juden auf ihre beiden Fragen auch keine Antwort, sondern eine Gegenfrage. In den Versen 29 bis 30 sagt Jesus, auch ich will euch ein Wort fragen. Betont ist hier übrigens dieses ein Wort, was interessant ist, weil die Juden vorher zwei Fragen gestellt haben. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und dann kommt die Frage, war die Taufe des Johannes vom Himmel, gemeint ist von Gott, oder ist sie von Menschen? Im ersten Moment fragt ihr euch wahrscheinlich, was hat diese Frage eigentlich mit der ursprünglichen Frage der obersten Juden zu tun? Johannes der Täufer war zwar seit einiger Zeit tot, aber er war im Volk immer noch sehr, sehr populär. Das Volk liebte ihn. Die Theologen, also die, die vor Jesus standen, die lehnten ihn als Propheten ab. Der Grund dafür war, sie hassten seine Botschaft von Umkehr und Buße. Jemand, der uns von Umkehr und Buße erzählt, den mochten sie nicht. Und sie sagten von sich selbst, Sünder brauchen Buße, aber wir doch nicht. Das Problem für die Theologen war, viele im Volk, die liebten Johannes und verehrten ihn. Und genau diese Tatsache brachte die Juden in eine Zwickmühle. Entweder sie würden Johannes jetzt als Spinner darstellen, aber dann würde das Volk sich aufregen. Oder sie würden Johannes als Propheten akzeptieren, aber dann würde ihre Gegen-Johannes- und Gegen-Jesus-Theologie wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Denn dann müssten sie zugeben, dass sie 3 Jahre das Falsche gepredigt haben. Sie beraten sich dann und die Antwort, die sie geben, ist dementsprechend, Vers 33, wir wissen es nicht. Jesus hätte ja leicht antworten können auf die Frage der obersten Juden, meine Vollmacht kommt von Gott. Aber er hatte die jüdischen Theologen durchschaut. Sie bekommen deshalb keine Antwort, weil er ganz genau wusste, die Frage war nicht aufrichtig, die Frage war nicht ehrlich. Man könnte ja denken, dass die Schriftgelehrten Jesus einfach nicht verstanden haben und deswegen gesagt haben, wir wissen es nicht. Aber ihre Überlegungen vor der Antwort zeigen, sie wussten alles, aber sie wollten es nicht annehmen. Und somit war das zweite große Problem neben der Fruchtlosigkeit der Unglaube der Juden. Es war nicht ihre mangelnde Intelligenz, es war, dass sie nicht glauben wollten. Und das dritte Problem der Juden war die Menschenfurcht. Die Leute fürchteten die Menschen, das Volk, mehr als sie Gott fürchteten. Zweimal in unserem Abschnitt, und das ist interessant zu sehen, tun sie etwas nicht, weil sie Angst vor Menschen haben. Einmal fürchten sie das Volk in Kapitel 11, Vers 32. Das ist, als sie sich nicht trauen zu sagen, dass Johannes ein Spinner war. Und zwar hatten sie Angst vor dem Volk. Und dann noch einmal ganz am Ende des Abschnitts, den wir uns heute angucken wollen, in Kapitel 12, Vers 12. Da wollen sie Jesus eigentlich festnehmen, aber trauen sich wieder nicht, aus Angst vor den Leuten. Und somit haben wir 3 Sünden, die das Leben der Juden charakterisiert und die sie an den Punkt brachte, wo sie standen. Es ist ihre Fruchtlosigkeit, es ist ihr Unglaube und es ist ihre Menschenfurcht. Aber das waren nicht nur die Sünden der Juden zur Zeit von Jesus. Als Reaktion auf das Gespräch mit den Schriftgelehrten erzählt Jesus das Gleichnis von den Weingärtnern. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Und in diesem Gleichnis macht er deutlich, die Sünde von Unglauben und von Menschenfurcht und von Fruchtlosigkeit, das war nicht nur ein Problem heute, also damals, als Jesus lebte, sondern das war ein Problem durch die gesamte Heilsgeschichte, durch Israels komplette Geschichte. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Unglaube im Reich Gottes, das ist ein Problem, das es schon immer gab. Es ist ja so, wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann hat das immer 2 Funktionen. Zum einen sollen seine Kinder, die ihn kennen, ihn besser kennenlernen, beziehungsweise die Prinzipien und Grundsätze seines Reiches besser kennenlernen. Auf der anderen Seite haben Gleichnisse aber auch noch ein anderes Ziel. Sie sollen die Menschen verstocken, die sich gegen Jesus gestellt haben. Das klingt sehr hart, aber Jesus selbst macht diesen Punkt in Markus 4, 11 und 12 sehr deutlich. Er sagt dort: Euch Jüngern ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Eben schon gesagt, Jesus macht durch dieses Gleichnis deutlich, das Problem von Unglaube und Fruchtlosigkeit, das gab es schon immer im Volk Gottes. Es zieht sich durch die Geschichte durch, durch das gesamte Alte Testament. Und um das zu verdeutlichen, nimmt Jesus seine Zuhörer gedanklich mit in einen Weinberg. In seinem Gleichnis, in seiner Geschichte, wurde dieser Weinberg von einem Menschen gepflanzt und mit einem Kelter, einem Turm und einem Zaun ausgestattet. Der Mensch, der den Weinberg anlegt und besitzt, das ist Gott, das wird ziemlich klar. Der Weinberg selbst ist das Volk Israel. Das sehen wir zum Beispiel anhand der Stelle in Jesaja 5. Und da ist auch sehr interessant zu beobachten, dass, wenn ihr mal Jesaja 5, Vers 2, was wir eben gelesen haben, mit Markus 12, Vers 1 vergleicht, dann wird euch auffallen, dass der Weinberg in beiden Berichten genau gleich ausgestattet ist. Also er hat in beiden Berichten einen Zaun, in beiden Berichten einen Turm und in beiden Berichten eine Kelter. Und was das für die Juden der damaligen Zeit bedeutete: Sie wussten sofort, naja, Jesus redet hier in einem Gleichnis über einen Weinberg und mit dem Weinberg meint er uns. Das war ihnen sofort klar. Der Weinbergbesitzer in der Geschichte entscheidet sich dazu, seinen Weinberg nicht selbst zu bewirtschaften. Könnte er machen. Sondern er verpachtet ihn an Weingärtner. Weingärtner sind Leiter des Volkes Gottes in der Geschichte. Manchmal Könige, manchmal Hohepriester, manchmal andere Leute. Manchmal auch Richter. Und wie es damals so üblich war, erzählt Jesus in der Geschichte, wenn jemand seinen Weinberg nicht selbst bewirtschaften wollte, dann hat er ihn einfach verpachtet. Es ging folgendermaßen: Andere Leute durften diesen Weinberg bewirtschaften, durften auch den Ertrag behalten und mussten einen kleinen Teil von dem Ertrag dem Besitzer geben. Und auch in diesem Gleichnis ist das der Fall. Und um seinen Anteil zu holen, kommt der Besitzer zwar nicht selbst vorbei, aber er schickt einen Gesandten. Was eigentlich das Normalste von der Welt ist, nämlich dass ein Besitzer von einem Weinberg einen Boten schickt und sich seinen Anteil holt, ging hier grundlegend schief. Der erste Gesandte wurde nur in Anführungszeichen geschlagen und dann ohne Frucht weggejagt, Vers 3, das ging ja noch. Den zweiten Gesandten steinigten die Pächter, schlugen ihn auf den Kopf und jagten auch ihn weg. Und so wie sie ihn behandelt haben, war er wahrscheinlich halb tot, als er heimkam. Den dritten töteten sie lieber gleich und direkt. Und nach dem dritten kam der vierte und der fünfte und noch viele weitere. Die einen wurden geschlagen, die anderen wurden getötet. Wisst ihr, das Seltsamste an dieser Geschichte ist, glaube ich, wenn man sie zum ersten Mal liest, man fragt sich, warum schickt der Besitzer nach dem ersten Gesandten überhaupt nochmal einen Gesandten? Also wenn ich dieser Besitzer wäre, ich hätte wahrscheinlich gesagt, die machen das einmal mit meinem Gesandten und genau einmal. Und danach komme ich selbst und bringe vielleicht ein paar Gesandte mit und schmeiße die Weingärtner raus. Wir Menschen sind so veranlagt, dass wir sagen, wir räumen alles aus dem Weg, was uns nervt. Das geht natürlich nur in begrenztem Rahmen. Wir sind Menschen und so eine Fliege können wir mal schnell erschlagen, wenn sie uns nervt. Bei anderen Dingen wird das schwieriger. Aber wenn wir die Macht haben, irgendetwas abzuschaffen, was uns nervt, dann machen wir es meistens. Gott kann alles. Er wäre in der Lage, den Weinberg in Sekunden leer zu räumen. Aber er tut es zunächst nicht. Und vielleicht könnte man denken, wenn man die Geschichte so liest, naja, der Weinbergbesitzer, es ist aber so ein ganz schöner Schwächling. Also ist der tolerant. Sieht vielleicht alles so aus wie ganz große Schwäche. Aber das, was der Besitzer des Weinbergs dir zeigt, ist keine Schwäche, das ist Liebe. Immer wieder wird Gott vorgeworfen, dass er nicht so schnell macht, wie er machen könnte. Das war auch im Neuen Testament so. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wahrscheinlich war der Vorwurf gekommen, warum kommt Jesus eigentlich nicht wieder? Und Petrus antwortet darauf in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das ist unser Gott. Wenn Jesus hier von den Knechten spricht, dann meint er die Propheten und die Lehrer, die er zur Zeit des Alten Testaments dem Volk geschickt hatte. Es waren Leute, die von Gott kamen und die dem Volk predigen sollten. Einerseits das Evangelium von der Gnade Gottes, andererseits aber auch immer wieder das Gericht, wenn sie nicht umkehren. Aber in den allermeisten Fällen wurden diese Propheten, wie wir im Gleichnis sehen und wie wir im Alten Testament sehen, von den Leuten abgelehnt. Das fing alles an bei Mose. Bei ihm war das noch relativ harmlos. Die Leute motzten zwar über seinen Führungsstil, der hat ihnen nicht gepasst, aber immerhin ließen sie ihn leben. Simson raubte ihnen die Ruhe und da haben sie beschlossen, naja, liefern wir ihn an die Philister aus. Elia war den größten Teil seines Lebens auf der Flucht und eine Stelle im 1. Königebuch legt nahe, dass er der einzig überlebende Prophet zu seiner Zeit war, weil der König alle anderen umgebracht hatte. Elisa ging es ähnlich, seinem Nachfolger. Jesaja wurde der Überlieferung nach zersägt. Jeremia aus der Gemeinschaft des Volkes ausgeschlossen, niedergeschrien und in einen Brunnen geworfen. Und dann gibt es noch einen relativ unbekannten Mann namens Zacharja. Wir lesen über ihn in 2. Chronik, Kapitel 24, Vers 20. Aber seine Geschichte ist so eindrücklich. Wir lesen dort, da kam der Geist Gottes über Zacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Ganz einfache Predigt, ganz einfache Frage. Und dann, darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er auch euch verlassen. Die Reaktion, wir würden sagen, naja, dann hätten sie halt zu Gott zurückkehren sollen. Was machen sie? Vers 21, aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als der aber starb, sprach er, der Herr wird es sehen und wird richten. Im Neuen Testament dann, in Hebräer 11, Vers 37, wird die Geschichte der Propheten im Alten Testament so zusammengefasst. Sie, also die Propheten, wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Wenn man das so liest, dann ist es mir unbegreiflich, warum die Juden sich so viel auf ihr Volk und ihren Stammbaum einbildeten. Und zur Zeit von Jesus standen sie da und sie sagten, wir sind das erwählte Volk. Dabei zeigt das Alte Testament, also ihr Geschichtsbuch, eine ganz, ganz andere Geschichte. Das Alte Testament ist die Geschichte von Gottes unglaublicher Treue, aber eben auch die Geschichte von Israels unglaublicher Untreue. Die Juden zur Zeit von Jesus, die lebten so, als seien sie die Nachkommen der besten und tollsten Menschen der Welt. Jesus sagt im Prinzip, dann lest doch mal das Alte Testament mit offenen Augen. Eure Vorfahren, gerade die Leiter, waren größtenteils grausame Weingärtner, unfähig und unwillig, das anständig zu verwalten, was Gott ihnen anvertraut hatte. Schon einmal musste Jesus ihnen diesen Spiegel vorhalten. In Lukas 11, in den Versen 47 und 48 lesen wir, dass Jesus zu den Pharisäern sagte, wehe euch, dass ihr die Grabmäler der Propheten baut. Anscheinend haben die für Jesaja und Jeremia oder wen auch immer im Nachhinein so ganz prächtige Grabmäler gebaut. Jesus sagt weiter, eure Väter aber haben die Propheten getötet. So bestätigt ihr also die Taten eurer Väter und habt Wohlgefallen daran, denn eure Väter haben die Propheten getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Wie reagierte Gott, der Weinbergbesitzer, auf diese jahrhundertelange Untreue? Schmiss er jetzt die Leute einfach raus und verklagte sie? Tat er also jetzt wenigstens das, was wir wahrscheinlich gemacht hätten, also nach 5, 6 toten und schwer verletzten Knechten? Aber auch diesmal schmiss er die Leute nicht einfach raus. Stattdessen schickte er, und das ist der Höhepunkt und der Wendepunkt dieser Geschichte, seinen einzigen, seinen geliebten Sohn, wie es hier so stark betont wird in Vers 6. Wisst ihr, eine der meistdiskutierten Fragen ist ja heute, was ist eigentlich Liebe? Dann gibt es viele Antworten. Ist Liebe ein Gefühl? Oder besteht Liebe in Taten? Oder ist Liebe das Halten eines großen Versprechens? Ist Liebe Hingabe? Ist Liebe das Opfern von Zeit und Geld? Oder ist Liebe vielleicht eine Mischung aus allem? Wenn ihr wissen wollt, was Liebe ist, dann schaut euch an, was Gott hier tat. Er schickte Jesus seinen Sohn, und es heißt hier so schön, seinen einzigen Sohn und seinen geliebten Sohn für dich in diesen Weinberg. Und jeder wird sich doch denken, wie kann er nur? Er schickte ihn zu diesen grausamen, schrecklichen Weingärtnern, um Menschen eine Hoffnung zu geben. Und das ist ein bisschen so, wie wenn heute ein Familienvater sein einziges Kind in den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses schickt, in dem lauter Vergewaltiger und Massenmörder sitzen, um seinen Sohn dort zu opfern, damit einige von diesen Vergewaltigern und Massenmördern freikommen können. Und das ist genau das, was Gott für uns aus Liebe tat. Gott wusste ganz genau, was die Weingärtner mit seinem Sohn machen würden. Wir lesen hier, dass der Besitzer sich sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Das heißt nicht, oder wir dürfen das nicht so verstehen, als ob Gott hoffte, naja, vielleicht lassen sie ja meinen Sohn in Ruhe. Gott weiß alles und er hat auch alles geplant, auch den Tod von Jesus. Aber was wir aus diesem Vers lernen, ist, wie schlimm es war, dass die obersten Juden Jesus getötet haben. Ich meine, es war schon unglaublich furchtbar, wie das Volk im Alten Testament mit den Propheten umging. Aber damals waren es in Anführungszeichen nur Gesandte des Besitzers. Jesus war der Sohn. Und das macht es so viel schlimmer. Und das andere, was bei Jesus hinzukommt, ist, dass vorher die Tötungen eher spontan waren. Es lief im Alten Testament oft nach dem Motto, wir haben das eben bei Sacharja gelesen, da kam eine Predigt, die hat denen nicht gepasst, dann haben sie ihn genommen und halt umgebracht. Aber bei Jesus, da stand dahinter ein strategischer Plan. In Vers 7 lesen wir das. Sie sprachen untereinander, also die Weingärtner, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, dann wird das Erbe uns gehören. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie unglaublich peinlich das für die Juden gewesen sein muss, als sie dieses Gleichnis hörten. Da treffen sich die schlauesten Köpfe Israels in Hinterzimmern und hacken die besten Pläne aus, wie sie Jesus umbringen können. Und Jesus erklärt ihnen in einem halben Satz, Leute, ich weiß Bescheid, was ihr vorhabt. Und noch etwas ist interessant. Jesus unterstellt in diesem Gleichnis den Juden, dass sie ganz genau wissen, wer er ist. In dem Gleichnis sagen die Weingärtner ja, das ist der Erbe, also der Sohn des Weinbergbesitzers. Und damit sagt Jesus ihnen ins Gesicht, ich bin der Sohn Gottes und ihr wisst das ganz genau, das ist euch klar. Euer Problem ist wieder mal nicht euer Kopf, euer Unwissen, sondern euer Unglaube. Ihr wisst alles, aber ihr glaubt nichts, weil ihr nicht glauben wollt. Und das war ziemlich hart. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er sagt ihnen auch voraus, dass sie ihn töten und aus dem Weinberg hinauswerfen werden. Und das ist das Ende vom Lied. Der furchtbare, aber auch irgendwann logische Höhepunkt der absoluten Gottfeindschaft. Die Gottfeindschaft von Leuten, die sich für erwählt, für heilig und für super fromm hielten. Von denen viele das gesamte Alte Testament wortwörtlich auswendig konnten. Von denen die meisten aber Jesus nicht akzeptieren wollten. Und dieser Unglaube hatte Folgen, das bringt mich zum dritten Punkt. Unglaube im Reich Gottes, das ist ein Problem, was schlimme Folgen hat. Vers 9. Was macht Gott mit den Weingärtnern, nachdem sie seinen Sohn umgebracht hatten? Und die Antwort ist diesmal kurz und vielleicht etwas schockierend. Er nimmt den Weingärtnern den Weinberg weg, tötet sie und gibt den Weinberg anderen. Es ist das, von dem wir gesagt hätten, das hätte er schon am Anfang machen sollen. Aber aus Liebe, aus Geduld hat er es so lange nicht gemacht. Aber wisst ihr, Gottes Liebe, das ist keine Toleranz oder keine Schwäche, sondern Gottes Liebe ist sehr, sehr groß. Aber sie steht niemals gegen seine Gerechtigkeit. Und deswegen wird Gott in Gerechtigkeit alle seine Feinde richten. Auch die in seinem eigenen Volk. Im Alten Testament war es so, dass das Reich Gottes, also in unserem Bild der Weinberg, im Grunde nur aus Juden bestand. Juden, das waren die leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Und die ganze Bibel macht klar, dass von denen nur die gerettet wurden, die tatsächlich glaubten. Aber auch die kamen mit wenigen Ausnahmen alle aus dem Volk Israel. Ja, es gab Ausnahmen wie die Hure Rahab zum Beispiel oder auch Ruth, die Moabiterin. Aber im Grunde warst du als Jude drin und als Nicht-Jude draußen. Und Jesus sagt hier in seinem Gleichnis, das wird sich jetzt dramatisch ändern. Die ungläubigen Juden, die werden hart gerichtet werden. Der Besitzer des Weinbergs, Gott, wird sie umbringen. Lange war er geduldig gewesen, sehr geduldig sogar. Aber irgendwann kommt der Tag und an diesem Tag bekommen sie ihr gerechtes Urteil. Sie werden ein Reich, das sie über Jahrhunderte verwaltet haben, verlieren. Und dieser Tag stand kurz bevor. Aber der Weinbergbesitzer, der hat noch mehr vor. Der will den Weinberg nicht einfach reinigen, das wäre ja schon was. Sondern er will den Weinberg anderen Verwaltern geben. Und jetzt ist die Frage, wer sind diese anderen? Es sind die, die an Jesus glauben. Das Neue Testament macht in den Briefen dann deutlich, dass das nicht so zu verstehen ist, dass alle Juden aus dem Weinberg hinausgeworfen werden und durch andere Menschen ersetzt werden. Nur die Juden müssen den Weinberg verlassen, die Jesus ablehnen, die keine Frucht bringen. Alle anderen dürfen drinbleiben. Und die bekanntesten Beispiele für die, die drinbleiben durften, waren zum Beispiel die 12 Jünger, Paulus oder auch die über 3000 Juden, die sich an Pfingsten zu Jesus bekehrt haben. Bis heute gibt es in der weltweiten Gemeinde Menschen, die von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Aber was Jesus hier sagt, ist, zu diesen gläubigen Juden kommen Menschen aus allen Ländern der Erde dazu. Seitdem gibt es im Reich Gottes neben gesetzestreuen Juden auch gebildete Griechen und wilde Barbaren. Oder wenn wir die Situation heute nehmen, da gibt es Deutsche und Amerikaner, Russen und Afrikaner, Chinesen, aber nach wie vor eben auch Juden, die an Christus glauben. Und so tragisch diese Änderung der Verhältnisse für die Juden zur damaligen Zeit war, für uns Nichtjuden ist das das größte Wunder der Weltgeschichte. Wir dürfen zu Gottes Reich, zu seinem Weinberg dazugehören. Und das ist das Wunder von Gottes Plan. Und da bleibt eine letzte Frage, die wir noch beantworten müssen, nämlich, wie gehört man zu diesem Weinberg dazu? Und um diese Frage geht es im vierten Punkt. Viertens, Glaube im Reich Gottes, der Eckstein macht den Unterschied. Das ist Kapitel 12, die Verse 10 bis 12. Wir hatten jetzt gesehen, dass Jesus den Juden gesagt hat, euch wird der Weinberg weggenommen werden und andere werden ihn bekommen. Markus verrät uns nicht, wie die Juden darauf reagierten, aber bei Lukas lesen wir, dass sie zu ihm sagten, das sei ferne. Oder wir würden heute sagen, Jesus, das kann nicht sein, das darf einfach nicht passieren. Ähnlich wie viele Mächtige der Weltgeschichte, wir haben das am Anfang der Predigt gesehen, sich wehren, wenn sie gesagt bekommen oder wenn die Aussicht besteht, dass sie ihr Reich verlieren und es anderen gegeben wird, so ähnlich reagierten hier auch die Juden. Aber Jesus denkt überhaupt nicht daran, sich zu verteidigen oder zu sagen, ja, ihr müsst das verstehen und so weiter und so fort. Oder Jesus denkt auch überhaupt nicht darüber nach, irgendwas von seinem Gleichnis zurückzunehmen. Es war vielleicht ein bisschen hart, so mal gucken. Er wusste, die Juden haben dieses Gleichnis vom Kopf her ganz genau verstanden. Aber er wusste auch, dass sie nicht bereit waren, sich ihm unterzuordnen. Und deswegen zitiert er aus dem Alten Testament, Psalm 118, wir haben das eben gelesen. Vers 10 lesen wir von Markus 12. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Jetzt das Zitat aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Diese Verse stehen in Psalm 118, wie wir eben schon gesehen haben. Und Jesus wechselt hier das Bild vom Weinberg hin zu einer Baustelle. Aber im Grunde ist die Botschaft ganz genau die gleiche wie die vom Gleichnis von den Weingärtnern. Und was die Bauleute gemacht haben, die hier für die Juden stehen, ist, sie haben den Stein genommen und anstatt ihm als Eckstein die Ehre zu geben, haben sie den Stein weggeworfen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie heute auf einer Baustelle, es ist ein Haufen Steine und man braucht eben welche und manche sind besser geeignet, manche schlechter und werden angeguckt, ja, der geht nicht, ja, und der, nee, der ist nichts, den schmeißen wir weg. Ecksteine sind auf der anderen Seite die wichtigsten Steine beim Bau. Auf der einen Seite sind sie eben an der Ecke und stabilisieren so das ganze Gebäude und auf der anderen Seite richten sie das Gebäude aus. Wenn ein Eckstein zum Beispiel nur ein paar Millimeter schief steht, dann ist die ganze Wand, die von ihm ausgeht, auch schief. Und was beim Eckstein nur ein paar Millimeter sind, ist nachher bei der Wand gut und gerne mal ein Meter. Jesus sagt, Psalm 118 redet von mir. Ich bin der Stein, den ihr Theologen verworfen habt. Ihr habt beschlossen, mich zu töten. Ihr wolltet mich auf den Abfallhaufen eurer Geschichte werfen, aber ich werde wiederkommen. Und ich werde wiederkommen stärker als je zuvor. Ihr habt mich für einen nutzlosen Stein gehalten. Ich werde zum Eckstein werden. Und wenn man das alles jetzt so liest, das Gleichnis vom Eckstein und das Gleichnis von den Weingärtnern, dann könnte man denken, ja, Gott hatte einen Plan A. Ich schicke den ersten Knecht. Er wurde geschlagen, dann musste er feststellen, es hat nicht funktioniert. Dann hat er den zweiten geschickt, Plan B. Hat auch nicht geklappt. Und so ging das dann immer weiter. Aber so ist es nicht. Die gesamte Geschichte vom Weinberg war vom Anfang bis zum Ende so von Gott geplant. Es war in seinem Plan beinhaltet, dass sein Volk die Knechte tötet und den Stein verwirft. Und vielleicht klingt das jetzt sehr überraschend für dich. Aber genau das ist es, was wir in Vers 11 lesen. Dort steht über die Verwerfung des Steines und dann, dass Jesus zum Eckstein wird, vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Ich weiß, dass das für uns nicht bis ins Letzte verständlich ist, aber die Bibel lehrt auf der einen Seite klar, dass die gesamte Heilsgeschichte, Schöpfung, Sündenfall, die Geschichte von Israel und abschließend der Tod und die Auferstehung von Jesus, Teil von Gottes Plan sind. Nichts davon hat ihn überrascht. Er hat sich all das ausgedacht. Und gleichzeitig müssen wir festhalten und dürfen auch nicht vernachlässigen, dass die Menschen für ihre Sünde voll und ganz selbst verantwortlich sind. Die Juden hätten sich vor dem Sohn des Weinbergbesitzers scheuen müssen. Sie hätten den Stein nicht verwerfen dürfen. Sie können sich nicht mit Verweis auf Gottes Plan rausreden, so nach dem Motto, das ist ja alles Gottes Plan und wir mussten da drin ja so handeln, wie wir gehandelt haben. Sie waren verantwortlich und sie haben in der Situation versagt. Und wie Gottes Plan mit unserer Verantwortung jetzt ganz genau zusammenhängt, das verstehen wir nicht bis ins Letzte, aber beides ist die Wahrheit der Bibel. Und es ist wunderbar, wie wir in Vers 11 lesen. Denn Gott hat in seinem Plan das Versagen vieler jüdischer Leiter damals genutzt, um uns den Heiden Rettung zu bringen. Und als die Weingärtner den Sohn töteten und aus dem Weinberg herauswarfen, da wurde der zum Eckstein. Und genau das ist die Weisheit Gottes. Was lernen wir aus diesem Gleichnis? Bei mir ist es so, ich kenne diese Geschichte seit der Kinderstunde. Und erster Gedanke, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, als ich mich so für die Predigt jetzt vorbereitet habe, war, na ein Glück, dass ich besser bin als die Weingärtner. Und dann habe ich mich ein paar Minuten später gefragt, ist das eigentlich so? Erinnern wir uns nochmal an den Anfang der Predigt. Was war das Problem der Juden? Sie brachten keine Frucht wie der Feigenbaum. Sie akzeptierten Jesus nicht als Gottes Sohn und als Herrn über ihr Leben. Und sie fürchteten die Menschen mehr als Gott. Und dabei war es nicht so, dass sie Atheisten waren oder gesagt haben, nee, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Äußerlich waren sie Menschen ganz ähnlich wie wir. Sie gingen am Sabbat in die Synagoge und wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst. Ich denke, die Wahrheit ist, wir sind in vielem oft nicht besser. Auch wenn du nicht selbst dabei warst, hast du mit deiner Sünde Jesus ans Kreuz geschlagen. Und deswegen gibt es auch überhaupt keinen Grund, stolz und überheblich auf die Weingärtner herabzublicken. In Römer 11 erklärt Paulus die Tatsache, dass viele Juden den Weinberg, also das Reich Gottes, durch Unglauben verloren haben. Aber er erklärt nicht einfach nur, dass das so ist, sondern er fügt eine Warnung für uns hinzu. Er sagt, so sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, also gegen die Juden, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. In anderen Worten, pass auf, dass es dir nicht so ergeht wie den Juden damals. Ich habe es eben schon gesagt, die bösen Weingärtner waren keine Atheisten, es waren sogar sehr fromme Leute. Es ist gut, dass du heute Morgen hier bist. Und es ist wirklich gut, wenn du Mitglied hier in der Gemeinde oder in einer anderen biblischen Gemeinde bist. Und wenn du das nicht bist, dann solltest du dir Gedanken machen und das in nächster Zeit dringend angehen. Aber das alles hilft dir nichts, wenn dein Herz woanders ist. Bei den Pharisäern hat äußerlich alles gestimmt. Aber innerlich waren sie ganz weit weg von Gott. Sie wollten ihn nicht haben und sie wollten ihm nicht glauben. Der Eckstein, der wichtigste Stein der Weltgeschichte, war für sie ein Stein des Anstoßes, an dem sie sich stießen. Und deswegen rufe ich dich heute Morgen dazu auf, dich selbst zu überprüfen. Mit welchen Erwartungen bist du heute Morgen hierher gekommen? Wolltest du mehr über Gott lernen und ihm die Ehre geben? Oder bist du gedankenverloren hierher gefahren, weil man das halt seit Jahren so macht und auch gar nicht anders kennt? Sei ehrlich zu dir selbst. Woran denkst du jetzt gerade in dieser Predigt? Daran, wie groß die Gnade Gottes für dich ist? Oder hoffst du, dass er gleich aufhört zu reden? Denkst du daran, was es heute vielleicht zum Mittagessen gibt oder wie viele WhatsApp-Nachrichten du noch beantworten musst? Oder daran, dass Gott dich in seiner Gnade geduldig jeden Tag erträgt. Wisst ihr, es geht sonntags, es geht hier in der Gemeinde nicht darum, den frommen Schein zu wahren. Darin waren die Pharisäer sowieso besser als ihr. Es geht darum, jeden Tag deines Lebens in der Nachfolge Gottes zu leben. Es geht darum, auf welcher Seite du stehst. Es geht um Glauben. Und dein Leben wird nur dann ein gutes Ende haben, wenn du den Sohn wertschätzt, anstatt ihn zu verwerfen. Es wird nur dann über den Tod hinaus Bestand haben, wenn du Jesus als Eckstein akzeptierst und ihm nachfolgst, auch wenn das Widerstand und Gegenwind bedeutet. Denn nur wenn du dem Eckstein glaubst, bleibst du. In Gottes Reich, in seinem Weinberg, für immer. Amen.